ARD. SWR Kultur. Forum.
Einsatz für die Enkel. Was leisten Großeltern? Mit Marion Theis. Noch nie gab es so viele Omas und Opas in Deutschland. Für viele junge Familien ist das ein Glück. Großeltern kümmern sich im Jahr durchschnittlich 456 Stunden um ihre Enkel. Andererseits sind Omas und Opas heute oft mobil und selbstbestimmt und nicht jeder oder jeder will das für die Enkel aufgeben. Und manchmal verhindert auch Zwist in der Familie den Kontakt. Wie sehr profitieren Omas, Opas und Enkel voneinander? Und was, wenn gar keine Großeltern da sind? Darüber rede ich heute im Forum bei SWR Kultur mit Dr. Alexandra Langmeier-Tornier vom Deutschen Jugendinstitut e.V. Einer ihrer Schwerpunkte ist Großelternforschung. Der Erziehungswissenschaftlerin und Sozialarbeiterin Dr. Charlotte Michel-Biegel, sie engagiert sich in der Bundesinitiative Großeltern und ist Oma von 6, bald 7 Enkelkindern. Und Jochen Rögelein, er ist systemischer Familientherapeut mit Praxis in München. Die Menschen in Deutschland werden immer älter. Noch nie hatten Großeltern und Enkel so viel gemeinsame Lebenszeit wie heute, 25 bis 30 Jahre. Ist das ein Pluspunkt für Familien, Herr Rögelein?
Also grundsätzlich natürlich ja, weil Lebenszeit ist grundsätzlich Lebenszeit, mit der wir natürlich auch was anfangen können, die wir auch gestalten können. Die Frage ist, wie wir sie gestalten, und mit genau diesen Fragestellungen haben wir dann in unserer Praxis auch jeden Tag zu tun und natürlich manchmal auch sehr kontrovers.
Und die Enkel reden auch immer gerne noch lieber mit Oma als mit einem KI-Chatbot?
Das glaube ich inzwischen. Das glaube ich inzwischen nicht mehr, weil man heute auch mitten in der Nacht natürlich irgendeinen Chatbot fragen kann und so weiter. Also das ist schon ein ganz eigenes, sehr zeitgemäßes Thema, das uns auch einigermaßen Kopfzerbrechen bereitet, wohin das auch führen wird, was soziale Kompetenz zum Beispiel auch angeht, auch innerhalb der Familie.
Es gibt ja rund 20 Millionen Omas und Opas in Deutschland, aber immer weniger Eltern und Kinder. Kinder haben deshalb heute im Schnitt mehr Großeltern als Geschwister, oft sogar mehr Großeltern als Cousins oder Cousinen. Wie wirkt sich das in den Familien aus, Frau Langmeier-Tornier?
Ja, da sind die Beziehungen natürlich intensiver, und während sich früher eben viele Kinder wenige Großeltern teilen müssten, ist es jetzt eben andersrum, und das kann ja auch ein Vorteil sein. Die Großeltern können sich auf die wenigeren Enkel auch konzentrieren, und dadurch besteht auch die Chance, dass die Beziehungen enger und besser sind. Wobei sich natürlich auch einiges geändert hat. Früher war es selbstverständlich, dass man im gleichen Ort wohnt. Heutzutage aufgrund der Mobilität ist das keine Gegebenheit mehr. Großeltern sind oftmals nicht vor Ort. Es muss dann wirklich der Kontakt arrangiert werden, dass man in den Austausch kommt.
In Finnland bezeichnet man Enkelkinder als Dessert des Lebens. Wie empfinden Sie das als Großmutter, Frau Michel-Biegel, Enkel zu haben?
Oh wei, das weiß ich nicht. Das ist jetzt gleich wieder so eine Zuschreibung. Das heißt, ich bin mit meinem Leben so fast fertig und mache mich jetzt übers Dessert her. Das fällt mir sehr schwer, das zu vergleichen. Nur so das Dessert, ich glaube, das reicht nicht mehr. Wir müssen auch für Inhalte sorgen oder werden gefragt oder gefordert.
Aber ist das schön für Sie, Enkel zu haben?
Das ist wunderschön, ja. Nicht immer und nicht jeden Tag und nicht ständig und nicht nur auf Anfrage, sondern ja, generell ist es einfach schön. Man sieht, dass es weitergeht. Und wenn man selbst vielleicht langsam schon schwächelt, dann weiß man, dass es einfach eine Zukunft gibt. Und ich hoffe, eine schöne für meine Kinder und meine Enkel. Und dafür möchte ich natürlich auch sorgen.
Sie sind ja seit vielen Jahren als Verfahrensbeistand und Sachverständige für Familiengerichte tätig. Sie wissen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, Kontakt zu den Enkeln zu haben. Stimmt's?
Das ist ein Problem, ja. Wir haben tatsächlich in der Bundesinitiative Großeltern sehr viele problematische Fälle, wo entweder vielleicht der Sohn ein Kind mit einer Frau hat, wo das nicht so ganz klappt, die ganz und gar nichts von der Seite des Mannes wissen möchte und vielleicht vom One-Night-Stand oder einer ganz kurzen Beziehung, oder auch, wenn die sich getrennt haben, die Eltern, dass dann die ganze Seite der väterlichen Großeltern oder auch der mütterlichen, wir haben das Gleiche inzwischen auch vermehrt umgekehrt, dass es da Probleme gibt, wo man einfach nichts mehr miteinander zu tun haben möchte und die Großeltern ihre Enkel überhaupt nicht sehen, obwohl sie vielleicht sehr geeignet sind. Und das ist eine Riesenressource, die da vergeben wird. Aha. Das ist sehr schmerzlich.
Und Sie haben auch so eine Erfahrung gemacht?
Ich persönlich nicht, zum Glück. Wir haben sehr engen Kontakt und Familien feiern gemeinsam und zum Glück viele Dinge, sonst hätte ich vielleicht auch gar nicht die Kraft und auch nicht die Übersicht und die Distanz, gut mit diesen anderen Fällen oder mit der Beratung umzugehen.
Was würden Sie sagen, sind Großeltern der Jackpot, der Gamechanger sozusagen, wenn es darum geht, wie junge Familien ihr Alltagsleben wuppen und in den Griff kriegen, vor allem in Ferienzeiten wie jetzt gerade?
Auf alle Fälle. Also Großeltern sind eine ganz, ganz wichtige Ressource für Familien. Gerade auch in der Kinderbetreuung nehmen sie einen wichtigen Stellenwert ein. Wir wissen aus der Forschung, dass viele Kinder auch Kinderbetreuungsinstitutionen besuchen, also die Krippe, den Kindergarten. Später gehen sie natürlich auch in die Schule. Viele besuchen auch dort den Nachmittagsunterricht oder auch Nachmittagsangebote. Aber Großeltern helfen ganz oft in Lücken aus. Also eben wie die Ferien, die jetzt anstehen, die Einrichtungen sind geschlossen. Aber auch, das Kind ist mal krank, vielleicht nicht so schlimm krank, dass man keine Sorge hat, dass die Großmutter oder der Großvater angesteckt wird. Oder aber auch das Personal hat Ausfall und man kriegt spontan in der Früh eine Nachricht, heute bitte die Kinder ab 14 Uhr abholen. Beide Eltern sind berufstätig und da ist es natürlich super, wenn man Großeltern vor Ort hat, die dann spontan einspringen können und die Enkelkinder abholen können.
Das muss man sich natürlich wirklich auch vorstellen, was sich geändert hat. Bei der hohen Beschäftigungsquote, die wir ja wollen, was Frauen betrifft, ist es eben nicht so wie in meiner Kindheit, dass in der Reihenhaussiedlung, in der ich aufgewachsen bin, alle Mütter mittags zu Hause waren und eigentlich nur in der Kittelschürze darauf gewartet haben, dass wir nach Hause kommen und natürlich dadurch immer im Standby waren, dieses klassische Hausfrauenmodell, sondern wenn die Frau heute eben arbeiten geht, auch wenn es in Anführungszeichen nur Teilzeit ist, ist das einfach dann ganz schnell eine Doppelbelastung, die man auf die Dauer nicht durchhalten kann. Das ist etwas, mit dem wir jeden Tag wirklich sehr problematisch auch zu tun haben. Und natürlich sind Großeltern, alle Betreuungspersonen, möchte ich aber eigentlich sagen, eine Riesenressource und werden auch gebraucht. Alle Eltern brauchen irgendeinen Support beim Aufziehen von Kindern.
Also wenn man keine Großeltern hat, muss man sich jemand anders holen.
Das sind in der Großstadt zum Beispiel dann schon auch gerne Wahlgroßeltern, also irgendwie im befreundeten Umfeld, die gar nicht verwandt sind, irgendwie vielleicht auch im Haus irgendwelche Nennopas und Nenntanten, die sich um die Kinder einfach auch annehmen auf so einer freundschaftlichen Basis. Und wir sehen, dass das eine Riesenressource ist und auch häufig sehr befriedet auch läuft und nicht so uralt Familienkontakte zum Beispiel über Enkelkinder dann auch ausgetragen werden.
Genau, man muss aber auch dazu sagen, dass es für die Großeltern oftmals gar nicht so einfach ist, dass sie da so als wichtige Ressource dienen für die Familien, weil heutzutage arbeitet man auch länger als früher. Die sind teilweise noch berufstätig, wenn sie zu Großeltern werden, kümmern sich vielleicht auch um ihre eigenen Eltern noch, die gepflegt werden müssen. Das ist dann schon auch eine ganz große Herausforderung für die Großeltern selbst.
Ich bin sehr gerne eine Ressource für meine Kinder und für meine Enkelkinder natürlich und mache auch gerne was mit ihnen. Es darf gerne von meinen Kindern angefordert werden, helft ihr mal aus, könnt ihr mal kommen und da einspringen. Ich sehe aber ein Problem, wenn Entscheidungsträger der öffentlichen Kinderbetreuung das mit einspeisen. Ja, da wird schon mal in ländlichen Gebieten gefragt, haben Sie keine Großeltern, kann ich nur Oma aufpassen, wir müssen schließen, wir haben kein Personal oder die Probleme, die hier auch genannt wurden. Das finde ich nicht richtig. Es gibt ja einen gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuung für die Eltern. Und wenn wir wollen, dass Frauen gleichermaßen berufstätig sind, dann müssen wir auch dafür sorgen als Gesellschaft, dass hier eine zuverlässige Betreuung stattfindet. Und das ist in ländlichen Gebieten manchmal nicht der Fall.
Mhm. Ja? Sie fühlen sich dann schnell ausgenutzt oder ausgebeutet?
So weit habe ich es jetzt noch gar nicht gedacht. Ich ärgere mich ganz einfach nur, dass da weniger Zuverlässigkeit ist als vor 40 Jahren gefühlt.
Da gebe ich Ihnen total recht, Frau Michelbiegel. Ich würde auch sagen, es kann eine Chance sein für Familien, aber auch für Großeltern. Es gibt welche, die wollen das, die machen das sehr gerne. Aber dann sollte es eine individuelle Entscheidung der jeweiligen Familie sein und nicht ein Muss.
Genau.
Weil eben viele sind nicht in der Lage, sind vielleicht gesundheitlich nicht in der Lage, haben andere Hürden oder möchten sich das einfach nicht antun. Es ist ja auch nicht so einfach, auf vielleicht auch mehrere Enkel gleichzeitig aufzupassen. Man hat ein langes Leben gelebt, hat viel geleistet und möchte vielleicht auch eben das Ende des Lebens genießen und Zeit alleine verbringen, verreisen. Und natürlich, wenn man dann so eingespannt ist und als feste Betreuungsperson eingeplant ist, ist das nicht so einfach möglich.
Unsere Ansprüche, die wir an diese Gesellschaft haben, die werden ja eigentlich eher mehr, als dass sie weniger werden. Und gleichzeitig begegnen wir jetzt, wir haben jetzt seit ca. 20 Jahren diesen Anspruch auf Kinderbetreuung ab bestimmten Altersgruppen. Ja, aber wie wird denn das eigentlich erfüllt, wenn man sich die Diskussionen jetzt um die Kita-Finanzierung auch in München zum Beispiel anschaut, in städtischen Kindergärten, dann darf man schon die Frage stellen, also was ist denn Wunsch und Wirklichkeit? Und das auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Wir reden ja jetzt von Boomer-Großeltern. Und von diesen Boomer-Großeltern erwarten wir, ich gehöre auch zu denen, erwarten wir, dass sie bis Ende 60 fit bleiben und arbeiten können, nicht vorzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Wie soll man denn dann eigentlich diese gesellschaftlich wichtigen Arbeiten von Betreuung von Senioren, Pflegebedürftigen, aber eben auch von Kindern, wie soll das eigentlich funktionieren?
Das ist ein Problem, an dem sind wir schon lange dran. Ich weiß nicht, ob sich da wahnsinnig viel tut, wenn dann mit ganz kleinen Schritten vielleicht. Aber es ist ja so, um das mal auch anerkennend zu bemerken, Großeltern sind wirklich ein Wirtschaftsfaktor. 16 bis 18 Milliarden Euro pro Jahr würden sie kosten, die Gesellschaft, wenn sie Mindestlohn bekämen. Das ist 0,5% des Bruttoinlandsprodukts. Und was ich an der Stelle auch noch gerne mal sagen würde, man weiß inzwischen, dass Mütter früher in den Beruf zurückgehen, wenn Großeltern da sind, die bei der Betreuung mithelfen.
Wenn überhaupt die Kinderbetreuung funktioniert, zunächst mal egal durch wen sozusagen. Mit der Kinderbetreuung steht und fällt es in unserem Land, wie sich diese Gesellschaft weiterentwickeln wird. Ob junge Eltern auch bereit sind, Kinder zu kriegen, auch in Krisenzeiten, und auch sich beruflich weiterentwickeln wollen. Und das betrifft am Ende des Tages ja auch immer die Frau. Manchmal habe ich den Eindruck, wir waren in der Diskussion in den 80er Jahren schon weiter. Man weiß die Zahlen alle, nur es fließt kein Geld und damit wird es nicht gesehen und nicht wahrgenommen.
Und jetzt müssen die Großmütter ran, die wieder trösten müssen, sich kümmern müssen, sorgen müssen, kochen müssen. Das ist so das Bild, was man von den Großmüttern hat. Stimmt das denn noch?
Ja, das stimmt leider immer noch so. Wenn man da zurückdenkt, wie die Familiensituation damals war, als diese Großmütter und Großväter Eltern waren, war es ja auch noch traditioneller als heute. Und deshalb hat sich da in dem Verhalten oder in der Rollenaufteilung Großväter und Großmüttern hat sich da nicht so viel verändert. Die Großmütter, wissen wir generell, sind eher so die Aktiven, die sind die Initiatoren der Beziehungen, die zum Telefon greifen und dann anrufen und was ausmachen. Andererseits sehen wir aber auch, und das hatten wir in der Studie, die wir durchgeführt haben, wo wir auch Großväter interviewt haben, dass die Großväter ganz bewusst jetzt vielleicht weniger die pflegerischen Tätigkeiten nachgehen, sondern eher das Spielen mit den Enkelkindern, weil sie das so nicht erlebt haben in ihrer Vaterrolle. Weil sie waren Vollzeit berufstätig, Homeoffice gab es wenig, die waren gar nicht präsent, da waren nur die kurzen Wochenenden da.
Die holen jetzt was nach
sozusagen. Die holen da ein bisschen was nach und genießen das total, am Boden zu sitzen, Trio-Bahn zu spielen mit ihren Enkelkindern und schauen auch mit so einem, neidisch ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber so ein freuen sich sehr für ihre Söhne auch, dass sie die Möglichkeit haben, auch sowas wie Elternzeit zu nehmen und da auch viel aktiver an den Kindern dabei zu sein. Also das war sehr spannend zu hören von den Großvätern.
Also was die Rollenverteilung betrifft, denke ich schon, dass das heute ganz anders ist als früher, genau wie die jungen Eltern oder Kinder oder die gesamte Gesellschaft sich verändert hat und wir multioptional leben können, also auf Deutsch machen können, was wir wollen und eigenes Leben gestalten, machen das Alte natürlich heute gleichermaßen. Und da denke ich, dass die Oma, die kocht, ich sehe das immer wieder komischerweise in der Werbung und ärgere mich immer sehr darüber. Oma, hast du schon gekocht und so ein Zeug? Ne?
Immerhin also, strickt sie nicht mehr, oder?
Auch stricken ist ja immer mal wieder modern. Fände ich jetzt nicht so schlimm. Kann man wenigstens was anziehen, ja. Aber mit dem Kochen oder solche Sachen, da denke ich, da sollten wir uns auch nicht mehr so drauf spezialisieren lassen von außen und von der Werbung. Und ich sehe auch bei Großeltern, auch bei Großvätern, dass das auch gut verteilt ist, dass wenn ich zum Beispiel meine Enkelin vom Kindergarten abhole, genauso viel Großväter oder ähnlich auch da rumstehen und warten wie die Omas. Und das finde ich eigentlich ganz toll und denke, dass wir genauso heute, wie gesagt, die Gesamtgesellschaft sich verändert hat und eigene Ansprüche hat und das auch durchziehen.
Also da tut sich was.
Andererseits, ja. 95% der Paare leben nach wie vor in einem klassischen Rollenmodell. Und die Frauen sitzen in der Teilzeitfalle. Ja, und die akademisch gebildet sind, sprechen dann von der gläsernen Decke, Wunsch und Wirklichkeit. Und also ich finde das teilweise wirklich auch ein Stück weit besorgniserregend, zum Beispiel, dass viele der Großeltern, mit denen wir zu tun haben oder mit den Familien, wo das dann letztendlich ja um systemische Zusammenhänge geht, zu tun haben, dass viele Großeltern auch nach ihrer Rolle suchen. Und wenn man sich das vorstellt, dass diese Großeltern, von denen wir jetzt sprechen, das sind die, die zwischen etwa Mitte 50 und etwa Mitte 70 sind, alles darüber hinaus ist eigentlich schon nicht mehr in der Lage, mit kleinen Kindern umzugehen, nur in seltenen Ausnahmefällen. Das müssen wir uns einfach mal klar machen, um welche Altersgruppe es geht. Dann sieht man, dass diese Altersgruppe einfach eine ganz eigene Prägung hatte, die Kindheit in den 60er und in den 70er Jahren zum Beispiel. Und dass diese Großeltern ganz andere Werte, ganz andere gesellschaftliche Prägungen auch haben, die bei vielen jungen Eltern wirklich ein Problem sind. Zum Beispiel Stichwort, ich habe es schon mal angedeutet, das Reizthema bedürfnisorientierte Erziehung, mit der sehr viele Großeltern wirklich nichts anfangen können, die das für ein Verwöhnprogramm halten. Die Kinder lernen nichts mehr, die Kinder seien ungezogen, es führt zu wahnsinnig viel Streitereien. Man muss manchmal als Familientherapeut erstmal dafür sorgen, ein Verständnis für die jeweilige Prägung der Generation eben auch zu erzeugen, weil man feststellen kann, sie reden wahnsinnig oft aneinander vorbei, weil man von der jeweiligen Lebenswelt, aber auch der generationalen Prägung eigentlich tatsächlich keine Ahnung hat.
Genau, das gehört halt auch zu dieser Rollenverteilung, jetzt nicht zwischen Opa und Oma oder sowas, sondern generell. Ich möchte mich einfach auch nicht mehr nur auf die Rolle der Oma, der verständnisvollen Oma kaprizieren, sondern möchte eigentlich auch mitreden. Und ich habe auch vielleicht wenig Verständnis, diese unterschiedlichen Werte oder sowas. Die musste ich auch alle mitleben mit meinen Kindern. Da braucht man eine ganze Portion auch an Verständnis, Zusammenarbeit, Zusammenhalt und diese Sachen. Da werden wir auch oft noch so dargelegt oder dargestellt in der Öffentlichkeit. Eltern müssen ihre Kinder erziehen, Opa und Oma brauchen das nicht, die können großzügig sein und da gibt es dann Süßigkeiten zu Hause und dies und das. Eben umgekehrt, da ist das Verwöhnprogramm angeblich bei den Großeltern und das glaube ich auch nicht mehr. Ja, diese bedürfnisorientierte Erziehung, die Eltern heute vielleicht sehr oft haben, diese Rolle hätte ja Oma und Opa früher gehabt. Ne? Was möchtest du, was Süßes, Fernseh gucken, dies und das. Aber es ist umgekehrt, ja. Die Eltern erziehen großzügiger heute. Und da muss man auch mal drüber sprechen, dass
es da umgekehrt ist. Aber daran sehen Sie, wie viele Klischees da eigentlich auch genau. Wie viele Sozialklischees und romantische Klischees von Familie da auch im Raum sind. Ja. Und man gar nicht darüber spricht, was ist eigentlich die Realität. Also zum Beispiel sich mit mal über moderne, also modern im Sinne von heutige Erziehungsstilen und so weiter zu unterhalten, sich auch zu informieren. Was bedeutet es für euch junge Eltern eigentlich heute zu erziehen? Was sind eure Schwerpunkte? Und mir fällt immer wieder auf, dass in den Familien viel zu wenig darüber geredet wird. Jeder geht mit seiner Haltung, die auch unausgesprochen ist oder unreflektiert ist, geht da einfach auf den anderen buchstäblich los. Und dieses kolossale Unverständnis füreinander, weil man könnte sich ja zum Beispiel mal darüber unterhalten, was wäre denn eine kompetenzorientierte Erziehung? Weil da könnten zum Beispiel Elterngenerationen, auch jüngere Elterngenerationen und Großeltern ganz schnell zusammenkommen und auch eine ganz tolle Schnittmenge zum Beispiel bilden bei der Frage, welche Kompetenzen müssen unsere Kinder miteinander entwickeln? Und was ist unser Beitrag, den wir dazu leisten können?
Hadern Sie denn damit, Frau Michel-Biegel, manchmal, dass Sie nicht die Verwöhn-Oma sein dürfen?
Ach, das macht mir nichts aus. Nein, nein, nein. Ich verwöhne ja auch manchmal, so ist es nicht. Ich lasse die auch manchmal gewähren und so weiter. Also, aber man muss darüber diskutieren, ja. Man muss darüber sprechen und jeder muss den anderen akzeptieren. Man muss nicht unbedingt, das musste ich halt auch lernen, alles mittragen. Aber das meiste dann doch. Und ich erlebe halt leider auch oft, dass Dinge daran scheitern, gerade über diese Werteorientierung, die halt unterschiedlich ist. Dann versteht man einander nicht mehr, dann gibt's weniger Kontakt bis zum Kontaktabbruch.
Ja, genau. Und man muss auch schauen, welche Rolle nehmen die Großeltern in der Familie ein? Ist es eben so, wie es vielleicht früher auch mal war, nur die Besuchsgroßeltern, wo man hin und wieder mal da ist? Dann ist es ja auch normaler und okayer, wenn man vielleicht die Verwöhn-Oma oder Verwöhn-Opa ist, wo man auch mal mehr darf. Da können übrigens auch die Kinder sehr gut damit leben. Die heißt dann nicht, dass sie zu Hause gleich viel Fernsehen schauen wollen, sondern die können sich sehr gut auf unterschiedliche Kontexte einstellen und wissen, dass zu Hause einfach andere Regeln gelten. Da sollten vielleicht hin und wieder Eltern auf vielleicht mal ein Auge zudrücken und nicht so streng mit den Großeltern sein. Oder ist es aber so, dass Großeltern da eine Miterzieherrolle spielen und ganz nah dran sind an den Kindern? Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass man miteinander spricht, was sind eigentlich unsere Erziehungsziele, was wollen wir dem Kind vermitteln? Und da muss man an einem Strang ziehen und dranbleiben.
Zum Beispiel das Thema, machen wir es mal gleich konkret, wie lernt ein Kind heute Frustrationstoleranz oder sich zurückzunehmen, warten zu lernen und nicht sich ständig in den Vordergrund zu spielen? Das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Das muss man einfach ganz stark kritisieren, das muss man auch ansprechen.
Ja. Aber die Erziehungsgeschichten, die gehen ja doch eher die Eltern was an, ne? In erster Linie. Ja, die müssen darüber bestimmen.
Ja, und gleichzeitig, wie gesagt, wenn es um Werte geht, könnten sich aber Eltern und Großeltern tatsächlich zusammentun bei der Frage, wie lernt unser Kind, unser Enkelkind, eine Frustrationstoleranz zu warten, zum Beispiel sich zurückzunehmen. Und da könnten ja Eltern und Großeltern zum Beispiel sehr gut miteinander zusammenarbeiten und sich auch gemeinsam was einfallen lassen.
Ja, wenn junge Eltern damit auch einverstanden sind, ja, aber das finde ich ja gerade sehr spannend, dass man versuchen sollte an einem Strang, also dieser Strang muss ja gar nicht so wahnsinnig dick sein, also es gibt da schon Möglichkeiten, dass man unterschiedlich handelt und unterschiedliche Wertevorstellungen auch vorlebt, ja.
Und sie gegenseitig dann auch akzeptiert.
Und dann ist es eine
große Chance, das haben uns zum Beispiel auch die Großeltern oder die Großmütter erzählt in der Studie, die sagten auch, ich dachte auch zum Beispiel, Kinder so früh in die Betreuung zu geben, war ja früher auch unüblich, ab ein Jahr war ich nicht so dafür oder fand ich befremdlich für meine Enkel. Aber wenn man sich darauf einlässt als Großelternteil, das zu akzeptieren, dass das heutzutage so ist, kann man dann auch das beobachten und sehen, oh, das bringt den Kindern was, das bringt den Familien was und wenn die Qualität gut ist, ist das eine super Sache für die Familien und da können sich Großeltern auch im höheren Alter noch weiterentwickeln.
Auf jeden Fall und da will ich aber auch noch mal gleich, was Sie sagen, Herr Rügelein, diese Frustrationstoleranz zum Beispiel, da möchte ich gar nicht so unbedingt mit meinen Kindern drüber diskutieren müssen. Ich finde das vielleicht ein Problem, aber ich lebe vielleicht andere Werte oder ich lege Wert darauf, dass die mehr Frustrationstoleranz haben und erwerben. Das können sie dann bei mir machen, indem ich nämlich ihre Wünsche einfach gar nicht erfülle. Fertig, Oma macht das nicht und Oma hat keine Lust und bei Oma gibt's das nicht. Und wir nehmen Kindern auch die Chance, unterschiedliche Lebenswirklichkeiten oder Werte kennenzulernen, wenn wir da selber keine Unterschiede machen, sondern meinen, wir müssen uns immer einig sein.
Das finde ich schön, dass Sie da so selbstbewusst auftreten können. Das in unserem Tagesgeschäft schaut es halt leider ganz anders aus.
Selbstlos ist das gar nicht. Das ist sehr selbstsüchtig, weil ich habe keine Lust, meinen Enkeln jeden Wunsch vielleicht zu erfüllen und ich habe keine Lust, mir ein Geschrei anzuhören, weil sie frustriert sind oder so. Ich sage, Oma will das nicht und fertig, ja. Und Kinder sollten das auch erleben können, dass Oma das akzeptiert, Opa das andere und die Eltern eben wieder was anderes.
Und das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Aspekt in der bedürfnisorientierten Erziehung, dass Kinder auch lernen, dass nicht nur sie Bedürfnisse haben, sondern auch andere Menschen.
Der kommt aber normalerweise nicht vor dem Tagesgeschäft.
Ja, genau. Ich glaube eher, das Problem ist die praktische Umsetzung bei den Eltern heutzutage oder auch ein sehr falsches Verständnis von Bedürfnisorientierung, wie Sie, Frau Michel-Biegel, vorher gesagt haben. Man darf alles und das ist der Verwöhner-Erziehungsstil. Das ist ja nämlich nicht so gemeint.
Ja. Im Forum bei SWR Kultur reden wir heute über das Thema Einsatz für die Enkel. Was leisten Großeltern mit Alexandra Langmeier-Tournier vom Deutschen Jugendinstitut, mit Charlotte Michel-Biegel von der Bundesinitiative Großeltern und mit dem Familientherapeuten Jochen Rögel. Wie groß ist denn das Interesse der Enkel, Oma und Opa nah beizuhaben?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Enkel sehr zufrieden sind mit der Beziehung zu den Großeltern. Sie haben jetzt auch nicht so die allerengste Beziehung. Sie sind jetzt nicht unbedingt, vielleicht in einer Krisensituation schon, aber so im Alltag kommt es auch sehr darauf an, wie alt die Kinder sind. Die ganz Kleinen können sich ja auch nicht selbst um die Beziehung kümmern, wenn sie dann so im Grundschulalter sind. Mhm. Da können Großeltern schon eine wichtige Rolle spielen oder da ist es ja auch schon schön, bei denen zu sein, mal was zu dürfen, was Tolles zu erleben, wenn die Kinder dann älter werden im Jugendalter. Da geht es um das Ablösen vom Elternhaus. Da löst man sich auch eher vielleicht zeitweise mal von den Großeltern. Ja. Hingegen später, eben wenn man dann selbst Eltern wird, da werden Großeltern dann wieder wichtiger.
Ja, so empfinde ich das auch. Aber ich habe auch noch nicht drüber nachgedacht, wie wertvoll, wie wichtig bin ich für meine Enkel. Ich bin einfach die Oma und das ist da, das ist gegeben und gesetzt. Und ich denke, das ist eine gesunde Einstellung. Da fällt mir aber eines ein. Vor kurzem gab es ein Interview mit einem bekannten Unternehmer hier in Baden-Württemberg, der sagte, es gibt nichts Schöneres für einen alten Menschen, als gebraucht zu werden. Da habe ich auch gedacht, wenn das jetzt die Falschen in den falschen Hals kriegen, ja, dann meinen die, vielleicht tun sie einen Gefallen, die Kinder oder weiß ich, öffentliche Träger, die denken dann, oh, man tut den Älteren Gefallen, wenn man sie einsetzt für die Betreuung oder auch, wir müssen wichtig sein, es ist so ein Druck auf Großeltern auch, wir müssen wichtig sein für die Kinder, ganz wahnsinnig wichtig und bloß alles richtig machen, ja. Ich hatte mir das auch anders vorgestellt, ein bisschen so, dass ich ganz viel mit denen mache und bastel und solche Sachen mache ich alles gerne. Aber inzwischen ist es so, ich habe keine Lust vorzulesen. Ich schwätze einfach nur mit denen und hoffe, ich hoffe, dass es schön ist für die und dass wir einander einfach viel erzählen und miteinander.
Ja. Na, da haben Sie doch bestimmt eine Idee davon, ob die das toll finden, wenn sie da sind oder wer von denen eher nein oder wer von denen eher nicht oder wer gerade irgendwie öfter auf sie zukommt, oder?
Weiß ich nicht, die sollen das toll finden. Ja.
Also ich glaube, man muss ein bisschen was unterscheiden. Also Kinder zu beschäftigen ist das eine. Und das ist für viele Großeltern und Eltern heute wahnsinnig wichtig. Also ständig Kinder zu beschäftigen. Ja. Also die dürfen sich ja auch nicht mehr langweilen zum Beispiel. Das können wir zum Beispiel bei Oma und Opa lernen. Und das muss man, glaube ich, unterscheiden von dem Aspekt des Älterwerdens. Ich glaube, dass das beim Älterwerden, dieses Gebrauchtwerden ist, glaube ich, von zentralem Lebensinhalt, wenn man mal raus ist aus den typischen Rollen, Kinder aufziehen, Haus abzahlen und berufliche Aufgaben zu erfüllen. Das hat was mit dem Lebenssinn zu tun. Wir wissen aus der Altersforschung, dass das ganz extrem wichtig ist, dass jemand auch selbstständig bleibt und solche Dinge. Also das mit dem Gebrauchtwerden, das finde ich wichtig. Ich finde auch den Anspruch, den zum Beispiel Großeltern haben, ich möchte gebraucht werden, das sagen uns tatsächlich auch viele genau. In Familientherapien, dass sie gebraucht werden wollen und dass sie sich deswegen zum Beispiel so engagieren. Sie haben aber manchmal oder relativ oft dann doch Zweifel, ob sie gebraucht werden. Zum Beispiel, Frau Langmeier, Sie haben das vorhin angesprochen, das Problem mit der Mobilität. Das ist in einer Großstadt wie München, ist es ein wirkliches Problem. Die Großeltern sind mindestens 50 Kilometer in der Regel entfernt. Bei binationalen, bikulturellen Paaren oft auch transkontinental in irgendeiner Form. Die Frage, wie die Beziehung zwischen Enkeln und ihren Großeltern ist, erübrigt sich dann auf die Art und Weise, weil diese Großeltern sind in der Regel Besuchsgroßeltern und wir hatten es jetzt vor kurzem in einem Fall eine nordafrikanische Familie, die in Deutschland inzwischen sozialisiert ist. Die Kinder sehen sich eindeutig als Deutsche. Da haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob Französisch die Familiensprache sein soll, weil die Oma aus Nordafrika eben da war und nur Französisch und Arabisch gesprochen hat und die Sprache zwischen der Oma und den Enkeln nicht mehr möglich war. Und da ist dann in der Familientherapie mit den Eltern, in dem Elterncoaching ist dann erstmal klar geworden, was ist denn eigentlich mit der verbindenden Sprache, die die Kinder ja auch in der Schule zum Beispiel haben, also in dem Fall Französisch in dieser Familie zur Zweitsprache zu machen. Das war dann quasi unser Lösungsansatz, dass die Beziehung nach Nordafrika zu der Familie, wo ja auch die Eltern herkommen, aktiviert werden kann und die Oma nicht mit zwei linken Händen quasi dasteht, dann wenn die zu besuchen sagt, ja, was soll ich mit meinen Enkeln anfangen?
Und Besuchsomas und Besuchsopas, das könnte doch aber auch funktionieren, wenn man sagt, die verbringen ganz viele Ferien bei ihnen, das ist dann sehr intensiv, oder?
Genau, ich denke auch, ist nur weil man eine räumliche Distanz hat, heißt das ja nicht, dass man keinen guten Kontakt haben kann. Man muss ihn nur anders pflegen, während eben man das, wenn man nah beieinander wohnt, ganz spontan sagen kann, okay, wir gehen Kaffee trinken. Ist es so, dass Familien häufig dann vielleicht gemeinsame Urlaube planen? Das ist halt dann nicht der Alltag, der miteinander gelebt wird, sondern ganz bewusst gewählte gemeinsame Zeit, die auch sehr wertvoll sein kann. Mhm. Und da eine gute Sache hat die Corona-Pandemie doch gehabt, auch insbesondere bei den Älteren. Die haben auch diese digitalen Formate sehr stark kennengelernt. Und da hat sich in der einen oder anderen Familie doch auch was etabliert, dass man zum Beispiel eben die Roma mal über FaceTime anruft und einfach mal auch so plaudert oder gemeinsam sogar ein Spiel spielt. Da gibt es ganz viele Varianten.
Und das ist natürlich etwas, toll. Es geht ja nicht nur um die Frage des Kontakts. Und Systemiker geht es ja immer um die Frage der Beziehung und vor allem die Qualität der Beziehung. Das ist ja unser Kernmerkmal in unserer Arbeit. Und wir schlagen zum Beispiel schon vor, diese modernen Techniken zu nutzen und den Bildschirm, das Tablet. Jeder hat heute diese Bildschirme zigfach daheim irgendwie auf den Tisch zu stellen und Abend zu essen.
Genau, und da kann man wirklich Zeit mit und das funktioniert.
Und dann plaudert man einfach, so wie wenn man zusammen am Tisch sitzen würde. Und gar nichts Spezielles irgendwie, sondern erzähl doch mal, wie war die Woche so, dass man auf eine ganz niedrigschwellige Art und Weise Beziehung pflegen kann. Irgendwie
kann ich noch mal kurz zurück vielleicht auf diese binationalen oder wenn man sehr weit voneinander weg wohnt, vielleicht in USA, Neuseeland, in was weiß ich, wo es überall noch Großeltern gibt. Für mich sind das alles erstmal Chancen, riesige Chancen für Kinder, noch eine Kultur kennenzulernen, einen zu haben. Und ist nicht nur die Qualität der Beziehung, da kann ich jetzt lange dran ummachen, was das bedeutet, aber es ist erstmal eine Grundhaltung. Ja? Die Grundhaltung kann ja sein, mit der haben wir nichts zu tun, die ist weit weg oder dass man das nicht pflegt. Die kann aber auch sein, das ist deine Oma, da bin ich aufgewachsen, da gibt es ganz viel dies und die kann was schreiben, die haben was ein anderes Leben, was anderes zu essen, eine andere Kultur, andere Musik, das kann ich dem Kind beibringen, das kann die Oma oder der Opa dann machen. Und das finde ich eine Riesenchance, die ich auch schon selbst erlebt habe.
Und das will man ja auch jedem zugestehen, weil es gibt ja Forscher, die sagen, sogar nichts im Leben macht glücklicher, als Enkel zu bekommen. Das sei besser als eigene Kinder. Und wenn ich Jürgen Klopp zitieren darf, der hat gerade gesagt, das Tollste, was er in den letzten 30 Jahren erlebt hat, ist, dass er Opa ist. Also es hat offensichtlich Auswirkungen auf das Wohlseinsgefühl, wie gut es einem geht, auf die Gesundheit. Man weiß auch umgekehrt, dass die Enkel weniger Probleme in der Schule haben, weniger psychische Auffälligkeiten, wenn noch jemand aus der Familie da ist, wie ein Oma, ein Opa, der unterstützend, vielleicht auch emotional unterstützend zur Verfügung steht. Haben Sie noch mehr Vorteile, die Ihnen einfallen, wenn es darum geht, wie Großeltern und Enkel voneinander profitieren?
Genau, also da zeigt die Forschungslage einiges. Es gibt Studien, die sehen zum Beispiel, wenn Großeltern in die Enkelkinderbetreuung eingebunden sind oder auch in Kontakt haben zu den Enkeln, ist zum Beispiel der Übergang ins Rentenalter einfacher, weil man dann eben diese Aufgabe hat. Aber auch eben, es hält fit, mit den Enkeln Zeit zu verbringen. Es ist auch so für geistige Sachen, Demenz sei weniger, habe ich in Studien gelesen, aber sogar bis hin zu höherer Lebenserwartung. Aber es muss gar nicht unbedingt so dieses Zeit miteinander oder was Sie vorher gesagt haben, man überlegt sich vorher, was will ich meinen Enkeln vermitteln, das muss es gar nicht unbedingt sein, sondern ich denke, implizit bringt man ja auch da ganz viel mit an seinen Werten, die man den Enkeln mitgibt, was wiederum dann den Kindern was bringt, einerseits eben über frühere Zeiten was zu erfahren und sei es nur, wie war es früher ohne Handy. Das ist ja für die schon super spannend, das einfach zu erleben. Aber auch der Austausch mit einer anderen Generation, das bieten Großeltern ja auch. Einfach zu sehen, wie wird jemand älter, das zu beobachten. Heutzutage gibt es ja auch viele Kinder, die Urgroßeltern haben, die sind dann ja wirklich alt. Das zu sehen, wie geht es einem da in dieser Lebensphase, und das ist für Kinder schon auch wichtig oder auch ein interessanter Aspekt und auch, ich denke, auch für unsere Gesellschaft ganz wichtig, weil es sehr wenige Orte gibt, wo Generationen miteinander in den Austausch kommen, und da ist einfach innerhalb der Familie sehr viel möglich.
Und ist es auch wichtig, Einblicke in die Familiengeschichte zu geben und zu kriegen?
Auf jeden Fall. Als Systemiker macht man viel so Aufstellungsarbeiten, Biografiearbeiten in jedweder Form, Genogrammarbeit nennen wir das auch. Und tatsächlich zeigt sich in den Familientherapien mit erwachsenen Kindern, dass bei uns sehr stark zugenommen hat. Auch andere Praxen sind richtig voll damit. Das hat so seit der Pandemie zugenommen. Diese Konflikte, die dann auch zwischen Eltern und den zukünftigen Großeltern auftreten, wenn zum Beispiel die nächste Generation unterwegs ist, das ist so meistens der Auslöser, bei uns einen Termin auszumachen, in die Praxis zu kommen oder auch den Online-Termin auszumachen. Immer mit der Begründung, alte, ungelöste Konflikte würden auftreten. Und dann sind häufig solche Vorstellungen, wir wurden nicht geliebt genug, und es sind komische Kommunikationsprobleme, uralte Streitereien, die immer wieder hochkommen. Und tatsächlich zeigt sich das dann, wenn die nächste Generation da ist, also wieder um Kinderbetreuung und was will man denen vermitteln und so weiter. Man kriegt da schon einen intensiven Einblick in das, was da wirklich auch an Konfliktlinien läuft. Und eine unserer Arbeiten, ich habe mir aufgrund dieses Arbeitens eben auch angewöhnt, auch über Geschichte der Familie zu reden. Ja? Also die Eltern, Großeltern zum Beispiel, dann die zukünftigen Großeltern auch zu interviewen und zu fragen, erzähl mal, wie war das damals in deiner Kindheit? Hast du deinen erwachsenen Kindern eigentlich jemals von deiner Kindheit erzählt, denen mal gezeigt, wo das Schulhaus war? Wie war denn das eigentlich? Da gibt's wirklich aus unserer tagtäglichen Praxis eindrucksvolle Beispiele, wo man wirklich als Außenstehender staunt, dass in Familien so wenig erzählt wird. Es gibt so einen Verlust an Erzählkultur irgendwie. Es ist alles nur noch mit Gegenwart und Alltag und so weiter und Alltagsbewerkstelligung und Planung für den nächsten Wochenende und so weiter, dass überhaupt gar kein Raum mehr entsteht, auch mal darüber zu reden, wie war denn das Leben zum Beispiel in der DDR oder in den 70er Jahren ohne Telefon?
Aber ich dachte, wir sind eigentlich besser geworden in der Kommunikation miteinander im Vergleich zu früheren Generationen, wo gar nicht geredet wurde.
Eben jetzt und gleich vielleicht schon. Man schaut auch eher so, wie geht's einem, wie geht's mir selber da? Genau so, aber diesen Zurückblick, und das finde ich auch spannend, dass Sie das so sagen, weil man auch eben, es gibt ganz, auch wenn Sie viele Familien in Ihrer Praxis sehen, ganz viele gibt's ja nicht. Und ich denke, auch da gibt's ganz, ganz, ganz eine große Zahl, fehlt.
Entschuldigung, was die generationsübergreifende Kommunikation betrifft, finde ich das auch sehr spannend, wie man dann man miteinander redet. Zum Beispiel hörte man, also ich habe sehr viel gehört als Kind, aus mir ist auch was geworden. Oder viele sagen, mir hat es auch nicht geschadet. Oder dafür hätten wir Schläge bekommen.
Ja, ja, genau.
Ich hatte nur ein Kleid für sonntags und guck mal, was du alles hast. Und beim Essen durften wir nicht aufstehen.
Und das bringt uns nicht weiter, oder?
Nein, wir mussten still sitzen. Manchmal möchte ich das ehrlich gesagt auch sagen, tue ich aber nicht. Hoffe ich.
Ja, was wäre denn das Richtige zu sagen?
Ja, ich habe mir da was überlegt. Ich hatte so mal einen Vortrag gemacht und dann habe ich einen Bibelspruch gefunden. Prüft alles und behalte das Gute. Und wenn man sich das mal so eingibt selber, dann kann man da anders kommunizieren. Man kann dann auch mal sagen, nicht ich musste mal stillsitzen, sondern kann sagen, oh, das war früher schwer, weil wir immer stillsitzen mussten. Und dann hat man auch gleich schon Gespräch. Und das gilt natürlich auch für die anderen Themen, die man da schon hat. Wir mussten einen Teller leer essen und dann kann man sagen, oh, ich habe das und das nicht gern gegessen und musste es immer, das war nicht gut. Was möchtest du denn am liebsten? Man kann dort ganz anders dann in so ein Gespräch gehen, wenn wir uns selbst da ein bisschen zurücknehmen und eben diesen Spruch da voranstellen, dass wir einfach nicht sagen, es hört sich einfach für andere so an oder für viele Jüngere, früher war alles besser, ne? Da hört man, ja, früher war alles besser. Nein, das wollen wir ja nicht. Es war anders und das kann man eben auch sagen und das finde ich für Kinder spannend und ich denke, so geben wir denen auch sehr viele mit. Auch, dass man eben Kompromisse schließen muss, dass man auch selber als älterer Mensch auch noch lernt und dass man es gerne macht, gemeinsam mit den Kindern.
Also Kommunikation ist wichtig, Offenheit, Austausch miteinander. Das klappt ja nicht in jedem Fall. Also manchmal geht es bis zu dem Extrem hin, dass es gar keinen Kontakt mehr gibt zu den Großeltern, Kontakt abgebrochen wird nach Meinungsverschiedenheit. Nach Trennung. Da ist die Bundesinitiative Großeltern von Trennung und Scheidung betroffener Kinder und anderen Familienkonflikten dann im Einsatz. Wie oft kommt denn sowas vor, Frau Michel-Biegel?
Also ich habe jetzt leider keine Statistiken zur Verfügung und ich denke, die können auch gar nicht so richtig sein, denn ich erfahre neben dem, was ich so beruflich mache oder eben in dem Verein auch noch privat ständig irgendwelche Sachen. Man lernt Leute irgendwo kennen, im Zug oder sonst wo, fragt nach Kindern. Ja, wir haben aber keinen Kontakt mehr. Das höre ich sehr oft. Das höre ich zu oft und das macht mich dann schon ein bisschen traurig. Ja, obwohl wir wissen, also Großeltern haben zum Beispiel auch ein eigenes Recht auf Umgang mit dem Kind, mit den Kindern, wenn es dem Kindeswohl dient. Und da möchten wir als Bundesinitiative eigentlich auch erreichen, dass es umgekehrt ist, dass vorausgesetzt wird, so wie wir es ja jetzt auch gehört haben, dass die Großeltern gut für die Kinder und wichtig für die Kinder sind, dass es einfach mal vorausgesetzt wird.
Also grundsätzlich.
Das hieße dann, wer Kontakt einschränkt, muss begründen, warum. Oder wer schwere Vorwürfe erhebt, muss sie belegen, dass es nicht so leicht ist, die Großeltern aus dem Familienfeld zu schießen, ja?
Und dann haben Sie nur noch die Handhabe, vor Gericht zu gehen, wenn die Eltern.
Ja, das geht leider auch noch nicht so gut, weil das auch bei Gericht natürlich nicht gut ankommt, wenn es auch noch jetzt kommt. Aber wir haben diese Gesetze. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir wirklich in der Reform des Kindschaftsrechts, die jetzt anliegt, auch die Großeltern ein bisschen mehr mit einbeziehen und auch deren Ressourcen sehen. Aber auch, wie wir ja von Herrn Rögelein gehört haben, es gibt ja Möglichkeiten, darüber zu sprechen und dass man auch die Kompromisse eingehen kann, dass man das auch als Großeltern lernt. Das ist schwer, aber man kann es auch.
Wenn wir uns anschauen, dass wir allein beim Familiengericht München über 5000 Sorgerechtsstreitigkeiten jedes Jahr haben, nur im Stadtgebiet München, wenn man das hochrechnet auf ein 84 Millionen Volk. Und wenn man sich diese Streitigkeiten mit Jugendämtern anschaut, Verfahrensbeiständen und all diese Streitereien, dann freuen sich die Familiengerichte sicherlich natürlich über noch mehr Streitereien, zum Beispiel auch mit den Großeltern. Die rechtliche Seite ist immer die eine Seite. Die andere Seite ist diese hohe Emotionalität, die mit Familienpartnerschaft und vor allem mit Trennung einhergeht. Wir machen ja auch zum Beispiel sehr viele Trennungsbegleitungen, dass sie einen Blick bekommen für die Zukunft. Zum Beispiel eben auch, was ist das Wording gegenüber den Großeltern dieser Kinder und wie wird man nach einer Trennung diese Großeltern einbinden. Ich sehe das als meine Aufgabe, als systemischer Familientherapeut auch einen Blick nach vorne zu richten, um zum Beispiel dafür zu sorgen oder meinen Beitrag auch zu leisten, dass diese Familien nicht vor dem Familiengericht landen und eine Streiterei nach der anderen dort, weil was soll denn eine Familienrichterin oder Richter eigentlich am Ende des Tages entscheiden?
Sie kriegen viel zu tun demnächst, Herr Rögelein.
Die Praxis ist voll. Also wir haben,
ja, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen. Aber lassen Sie uns noch mal darüber reden, wenn wir jetzt gesagt haben, dass Großeltern grundsätzlich eigentlich wichtig sind für das Wohl der Kinder, der Enkelkinder. Wie ist es denn dann mit Leihomas oder Wunschgroßeltern? Könnten die überhaupt echte Großeltern ersetzen?
Also ich war zum Beispiel ganz begeistert, das gab es damals, da wo ich jetzt wohne, da hatten sie Leihomas, das hat die Volkshochschule organisiert. Ich fand das eine super Idee, weil wir selbst nach unserem Auslandsaufenthalt in eine Gegend gezogen sind, wo es nicht so verfügbar war. Aber das hat sehr viele Haken gehabt, vielleicht war man nicht richtig darauf vorbereitet, es ist auch eine Weile her, man kann es ja immer mal wieder versuchen. Das wurde eingestellt, weil zum Beispiel viele ältere Leute sich ausgenutzt fühlten. Die sollten dann eben einspringen, mal hier und da auf die Kinder aufpassen, während ich arbeiten kann oder sonst was mache. Da hat man dann sehr ein Auge gehabt, was die Mütter oder Väter während der Zeit machen, wo fremde Leute auf ihre Kinder aufpassen. Und man macht es ja ehrenamtlich. Das war nicht so gut. Aber ich würde mich auf eine Wiedervorlage freuen, was das betrifft. Da kann man sicher noch ein bisschen was machen. Das muss natürlich klare Spielregeln haben. Und wenn wir da so ein riesen Regelwerk wieder dabei haben, dann ist mir das auch wieder zu institutionell. Mhm. Es soll ja doch auch was mit Gefühl zu tun haben.
Und trotzdem ist es wahrscheinlich wichtig, über Spielregeln zu reden. Unter welchen Spielregeln oder Bedingungen würde sowas funktionieren, so ähnlich wie echte Großeltern mit den Leih- oder Wunschgroßeltern? Was würden Sie sagen, Frau Langmeier?
Auf alle Fälle ist auch hier Kommunikation ganz, ganz wichtig. Gerade eben die unterschiedlichen Erwartungen eben seitens der Eltern, seitens der Großeltern, was bin ich bereit zu bieten, was möchte ich aber haben. Das muss gar nicht in einem Vertrag oder sowas niedergeschrieben werden. Da muss man sich einfach mal an den Tisch setzen. Und das gilt aber für alle. Das gilt, würde ich auch sagen, am besten für werdende Eltern und ihre Eltern am Übergang zur Großelternschaft, dass man sich am Tisch sitzt und darüber spricht, was erwarte ich eigentlich. Und das, denke ich, ja, ist zentral.
Der Schweizer Soziologe François Höpflinger sagt, die Rolle von Oma und Opa, das ist die letzte unangefochtene Familienrolle, die es gibt. Was bedeutet das für Omas und Opas, die jetzt noch da sind?
Die Aussage stimmt schon mal eigentlich überhaupt gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist für mich immer so eine Art von Sozialromantik, wenn ich solche Sprüche höre. Das geht überhaupt gar nicht, das sage ich jetzt einfach mal klipp und klar, weil das einfach nichts mit unserem Tagesgeschäft zu tun hat. Die Großelternrolle wird heute so derartig in Frage gestellt, ständig und überall. Yeah. Und man hat so überhaupt gar keine Vorstellung davon, was eigentlich das Miteinander in der Familie sein kann. Wir stellen ja auch immer die Frage, wie könnte Familie sein, obwohl alle erwachsen geworden sind. Also das ist doch die eigentlich spannende Fragestellung und nicht neue Selbstoptimierung oder neue romantische Formulierungen herauszuhauen, sage ich jetzt mal.
Liegt das auch daran, dass die Generationengrenzen aufweichen?
Ja, natürlich. Und auch daran, dass wir ja auch, ich habe auch einen ganzen Haufen Großeltern, die getrennt sind mit einer neuen Beziehung, neue Partnerschaft oder dass da in einer Familie plötzlich drei oder vier Großelternpaare sind und so weiter. Da wird ja auch alles wieder neu gemischt und deswegen kann man das auch, da muss man auch pragmatisch sein. Man kann es nicht einfach so romantisieren. Das ist sicher, manchmal gibt es solche Fälle, wo man schön romantische Momente hat und es herrlich ist und man einen solchen Satz auch gerne voranstellt, aber damit kann man es nicht belassen, weil es gibt so viele unterschiedliche Lebensweisen und Welten. Ja.
Würden Sie sagen, Großmütter und Großväter haben ihren Familien, ihren Nachkommen gegenüber sowas wie eine Pflicht oder wie eine Verantwortung, dass sie sich in irgendeiner Form einbringen?
Ich denke, alle Generationen haben eine Verantwortung, miteinander, füreinander da zu sein und füreinander einzustehen.
Ja. Passt aber nicht in unser individualistisches Gesellschaftskonzept.
Nein. Richtig, und da erfahre ich auch sehr oft, wenn ich dann solche Sachen sage und betone mit Pflichten und Verantwortung, man liest es ja auch ständig in bestimmten Gruppen, endlich so und so alt, muss keine Kompromisse mehr schließen und jetzt kommt mein Leben, jetzt komme ich dran und sowas, halte ich für sehr gefährlich für eine Gesellschaft.
Also finden Sie nicht in Ordnung, wenn das Omas und Opas machen?
Doch, das finde ich auf alle Fälle wichtig. Jeder sollte auch auf sich selber gucken.
Selbstbestimmung ist ganz wichtig.
Das ist für alle, für Eltern, für Kinder. Jeder soll gucken, wie geht's mir dabei in dieser Rolle. Weil wenn ich keine glückliche Oma bin, dann ist das auch für die Enkel und für niemanden bereichernd, wenn ich da grantig reingehe.
Und Pflicht sollte halt nicht mit Zwang verwechselt werden, sondern ich fühle mich verpflichtet, diesen Eltern, diese Kinder was zu geben oder die zu unterstützen. Es geht um die innere Motivation für das. Sobald die Verpflichtung zum Zwang wird, wird es halt schwierig, weil das hat halt kein keinen großen Anschluss mehr. In unserer Generation war das anders. Da hat man seine Füße unter den Tisch gestellt und die Klappe zu halten gehabt.
Richtig. So, das hat aber auch nicht jeder gemacht.
Nein, natürlich nicht. Ja, da gab's Rebellion gab es immer schon sozusagen.
Ja, also ich finde, dass man endlich an sich denkt, das ist das Schönste und dann wird es erst schön, wenn ich da eine intrinsische Motivation habe, Verantwortung zu übernehmen für meine Enkel und
für die Familie. Die für mich geklärt ist sozusagen auch, gell? Wo ja. ich eine Klarheit darüber habe, genau, warum tue ich
absolut.
Das?
Genau, absolut. Ja, ja.
Einsatz für die Enkel. Was leisten Großeltern? Darum ging es heute im Forum bei SWR Kultur mit der Pädagogin und Psychologin Dr. Alexandra Langmeier-Tonnier vom Deutschen Jugendinstitut, der Erziehungswissenschaftlerin Dr. Charlotte Michel-Biegel von der Bundesinitiative Großeltern und Jochen Rögelein, systemischer Familientherapeut mit Praxis in München. Mein Name ist Marion Theis. Danke Ihnen fürs Mitreden und danke fürs Zuhören.